Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. In unserer Dreisatwoche zum Thema Darwin geht es jetzt um einen Aspekt der Evolutionstheorie, der bis heute problematisch scheint und immer wieder Thema heftiger Kontroversen ist. Es geht um das Thema Rassismus. So unumstritten die Evolutionstheorie auch sein mag, und sie ist es weitgehend als eine Theorie der Organisation oder besser Selbstorganisation der Natur, so unumstritten ist auch, dass es keine wertfreie Wissenschaft gibt. Es gibt daher auch innerhalb der modernen Evolutionstheorie Themenkomplexe, die auch die Forscher zögern lassen. Das Thema Rassismus gehört dazu. Für viele Wissenschaftler ist das eine unfeine, sogar peinliche Fragestellung, die außerdem noch den Nachteil hat, so komplex zu sein, dass sie kaum durch eine Fernsehsendung beantwortet wird. Mag sein, aber wir wollen, wie auch die Kollegen der FAZ in der heutigen Ausgabe, die sich wie wir mit dem Thema Rassismus befasst, zunächst ganz sachlich wissen, wie Darwin selbst zu dem Thema Rassismus stand, um dann über das Historische hinaus zu fragen, inwieweit die Evolutionstheorie nach Darwin die Entstehung von Rassentheorien und schrecklichen Ereignissen wie den Nationalsozialismus begünstigt hat. Weiter wollen wir wissen, was die moderne Evolutionstheorie und die Molekulargenetik zu diesem Thema zu sagen haben. Und schließlich, was bedeuten diese Überlegungen über Darwinismus, Evolutionstheorie und Rasse für unsere Zukunft und die weitere evolutionäre Entwicklung der Menschen? Folgen wir zunächst Darwins Spur. Irrungen und Wirrungen in Sachen Rassismus gab es immer. Darwins Spur führt zunächst direkt zu den Iren.
Früher ging es auch ohne Argumente. Da gab es uns. Und wir waren prima. Und es gab die anderen, die Fremden, Barbaren, Heiden, die wir nicht mochten. Doch dann kam Charles Darwin und erklärte uns die Evolution. Und seitdem versucht jeder, seine Überlegenheit evolutionsbiologisch zu erklären. Zu den ersten Opfern gehörten die Iren. Darwins Landsleute glaubten, sie seien auf einer tieferen evolutionären Stufe stehen geblieben als die Engländer und versuchten, deren größere Nähe zum Affen nachzuweisen. Schließlich hatte man bereits vor Darwin durch Vermessung irischer Kopfproportionen die mangelnde geistige Reife der Iren zu belegen versucht. Der Ire als Affe wurde nach Darwin zu einem festen Bestandteil des sogenannten englischen Humors. Bei den Nazis verging der Welt das Lachen. Inspiriert von darwinistischen Irrlehren sahen sie sich selbst als Herrenrasse. Dass der Versuch scheiterte, einheitliche Merkmale einer deutschen Rasse wissenschaftlich zu beschreiben, störte sie nur wenig. Wenn die anderen nicht anders aussahen, musste man sie eben anders machen, zum Beispiel durch den Judenstern. Die Vorstellung der größeren evolutionären Nähe zu unseren äffischen Verwandten inspirierte auch den folgenreichen Rassismus gegen Schwarze. Wer im warmen Afrika zurückgeblieben war, statt sich auf den entbehrungsreichen Weg ins kalte Europa zu machen, musste ja zwangsläufig ein bisschen dümmer sein, befanden die Weißen. Sich selbst sehen die Weißen als erfolgreichste Produkte der Evolution. Doch es gibt auch die Theorie, an der Wiege der weißen Variante des Homo sapiens hätten psychisch gestörte Albinos und Leprakranke gestanden. Sie seien also Nachkommen von Aussätzigen, die deshalb die schwarze Urbevölkerung mit ihrem Hass verfolgten. Darwins Entdeckung der menschlichen Evolution wirft bis heute ihren langen Schatten. Die Frage ist, ob wir aus dem Bereich des Dunkels und der Vorurteile heraustreten können.
Ein wirklicher evolutionärer Fortschritt in der Zukunft? Tatsächlich ist rein biologisch der Rassenbegriff mit der Idee der Züchtung verbunden. Denn in der Taxonomie, also der biologischen Kategorisierung und Einordnung der Lebewesen, gibt es keine Rasse, sondern lediglich, jetzt von oben herunter, Reich, Abteilung, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung und dann Art oder Spezies, nicht aber Rasse. Darwin spricht von sogenannter Rasse und meint die durch Züchtung entstandenen Formen, also bei den Hunden beispielsweise, Pudel, Pekinesen und Pinscher. Was die sogenannten Menschenrassen betrifft, so schreibt Darwin, dass sie sich bei genauem Blick stets viel ähnlicher sind als zuerst angenommen. Allerdings wusste man zu seiner Zeit keineswegs, ob alle Menschenformen sich auch untereinander paaren konnten und dann mit welchem Erfolg. Darwin sagt deutlich, dass eines mit Sicherheit der Beobachtung widerspricht. Wenn man nämlich sagt, die Mitglieder einer sogenannten Rasse seien immer gleichförmig im Denken, Fühlen und Verhalten. Solche Beobachtungen machte Darwin während der Zeit, die für ihn zur bedeutendsten in seinem Leben werden sollte.
1831 ging der 22 Jahre alte Darwin an Bord der Beagle. 5 Jahre lang segelte der junge Forscher um die Welt. Jahre, die den Grundstein für eine der größten wissenschaftlichen Entdeckungen der Neuzeit legten. Für die Evolution. Und Jahre, in denen Charles Darwin nicht nur die Natur beobachtete, die Tierwelt, sondern auch auf Menschen mit anderer Hautfarbe und anderem kulturellen Hintergrund traf. An Bord des Schiffes befanden sich auch 3 junge Feuerländer, die der Kapitän zuvor entführt hatte, um ihnen englische Sitten beizubringen. Über ihre Landsleute äußerte sich Darwin höchst verächtlich. Sie seien die elendsten Geschöpfe, die er jemals angetroffen habe. Kaum kann man sich zu dem Glauben durchringen, dass sie unsere Mitgeschöpfe sind und Bewohner der gleichen Welt. Für Darwin war klar, dass Feuerländer und andere sogenannte primitive Rassen in ihrer Evolution um viele Generationen hinter den gebildeten Engländern lagen. Für Eckhard Wohland, Wissenschaftsphilosoph an der Universität Gießen, ist Darwin mit diesen Ansichten mehr ein Kind seiner Zeit als knallharter Ideologe.
Man hat lange diskutiert, ob Darwin nun verantwortlich zu machen ist für die Folgen seines Denkens, die dann einmünden in den Rassenwahn, in die Eugenik und so weiter. Und ich denke, die Biografen Darwins sind sich einig, dass natürlich Darwin als Person und in seinem Werk diese Entwicklungen mit angestoßen hat, mit eingeleitet hat. Aber er ist dann eben doch wiederum nicht in dem Sinne verantwortlich dafür, dass er, wie wir heute das verstehen würden, als wirklich knallharter Rassist die Dinge gesehen hat.
So war Darwin auch ein entschiedener und leidenschaftlicher Gegner der Sklaverei, die er unmenschlich fand. Und den jungen, noch tiefgläubigen Darwin schockierte der Genozid an den südamerikanischen Indianern. Er wurde Zeuge der Grausamkeiten europäischer Kopfgeldjäger, die systematisch indianische Frauen töteten, um Südamerika für die europäische Besiedlung zu entvölkern. Aber er sah auch Vorteile im Völkermord. Denn schließlich sei nur so die Gewinnung von Weideland und somit eine höhere zivilisatorische Stufe möglich. Auch wenn Darwin von der Ungleichheit der Menschen überzeugt war, hielt er sich in den ideologischen Debatten seiner Zeit über Rassen zurück. Andere dagegen predigten mit großer Vehemenz den unterschiedlichen Wert der Menschen verschiedener Hautfarben. Wie etwa der deutsche Biologe Ernst Haeckel. Er gehörte zu den Begründern des Sozialdarwinismus und empfahl ausdrücklich die Tötung kranker oder behinderter Kinder. In seinem Baum des Lebens gab es eine klare Hierarchie des Lebens. Und mit den Menschen an der Spitze waren implizit gesunde weiße Menschen gemeint. Haeckel wurde zum geistigen Bindeglied zwischen Darwins Entdeckung und der menschenverachtenden Rassenpolitik der Nazis.
Haeckel gehörte schon mit seinen Ideen auch in die Vorläufer nationalsozialistischen Gedankenguts. Da war er wesentliche Schritte weiter, als Darwin es war. Ja. Aber das schließt an darwinisches Denken an, weil man ja die Idee hatte, dass Evolution eben zum Guten führt. Ja. Und wenn man offensichtlich beobachtet, dass das nicht so wertvoll ausgemerzt wird, dann kann es doch nur gut sein, so die Idee der Sozialdarwinisten, wenn man diesen Prozess durch kulturelle Maßnahmen unterstützt.
Ausläufer von Darwins Denken finden sich auch im Werk eines berühmten deutschen Philosophen. Friedrich Nietzsche träumte von einem neuen Wesen, das über die heutige evolutionäre Stufe des Menschen hinausgeht. Vom Übermensch. An Nietzsches Bildern vom Übermenschen berauschten sich die Nazis. Gab es einen direkten Weg von den Beobachtungen eines genialen Biologen zum Rassenwahn des Nationalsozialismus?
Es ist eine historische Zufälligkeit, dass das darwinische Denken mehr Effekte hatte auf der rechten Seite des politischen Spektrum, dass die Konservativen, die Rassisten, die Faschisten inspiriert worden sind durch Darwin. Aber es hätte auch anders kommen im Grunde genommen. Die anarchistische Bewegung hat zurückgegriffen auf Darwin. Ja? Man war der Auffassung, dass Evolution nicht nur bedeutet, wie die Rechten es gelehrt haben, das Verdrängen des anderen, sondern sie haben gelehrt, dass Kooperation ein evolutionäres Prinzip ist und dass man durch Kooperation Entwicklungsfortschritte erzielen kann.
Darwins Theorie der Evolution, wie er sie nach seiner Reise auf der Beagle entwickelt hat, war kein ideologisches System, sondern Wissenschaft. Vor aller Vereinnahmung nichts als eine geniale Entdeckung.
Da möchte ich Ihnen mal die Gäste der heutigen Sendung vorstellen. Zunächst Maureen Maischai-Eggers, schönen guten Abend. In Kenia geboren, Sozialpädagogin und Professorin für Kindheit und Differenz, auch Diversity Studies genannt, an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften. Dann begrüße ich Wolfgang Ehnert, guten Abend. Evolutions- und Molekularbiologe, Sie arbeiten am Institut von Svante Paabo, genauer am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und ich begrüße Jürgen Neffe, schönen guten Abend, Biologe und renommierter Wissenschaftsautor. Und Sie haben gerade die große Darwin-Biografie geschrieben, die bei Bertelsmann erschienen ist. Mit Blick auf Darwin, kann man sagen, er ist Rassist? Kann man ihn da vereinnahmen? Hat er zu rassistischen Theorien Anstoß gegeben?
Ich würde niemals sagen, dass er Rassist ist. Ich finde, das ist ein Begriff, den wir benutzen. Der ist auch nach Darwin erst eingeführt worden. Also jetzt jemand mit so einem Begriff zu belegen, halte ich für sehr problematisch. Man kann aber sagen, dass sich Rassisten indirekt auf seine Theorien berufen. Das spricht ihn natürlich von der direkten Schuld frei. Andererseits kann man nach dem Verursacherprinzip schon feststellen, dass Darwin mit den Dingen natürlich etwas zu tun hat. Da müssen wir aber die anderen Namen auch nennen. Haeckel, der Darwin sehr verehrt hat, Darwin und seine Evolutionstheorie in Deutschland bekannt macht, hat als Begründer des Sozialdarwinismus sehr viel krasser Gegensätze gezeichnet zwischen Menschen, wie Darwin das nie getan hat. Im Gegenteil, Darwin gebührt das Verdienst, immer klar zu sagen, wir alle gehören einer Spezies an. Wir sind eine Art. Und das war zu seiner Zeit auch nicht unbedingt Mainstream.
Er ist doch da eigentlich total korrekt. Also ich habe immer wieder gelesen, bei ihm Rasse, das ist eigentlich das Domestizierte, Kultivierte, also Gezüchtete. Das ist doch auch der Begriff in der Biologie, oder?
Ja, also der Begriff Rasse ist sicherlich vor allem aus der Zucht gekommen, ne? Und bezeichnet, hat dann versucht zu bezeichnen, große Unterschiede innerhalb einer Art zu bezeichnen. Also wenn wir über Rassen sprechen, dann meint man meistens Hunderassen oder sowas, dass der Begriff auf die Menschen angewandt worden ist, hat sicherlich vor allem politische Gründe, würde ich sagen. Und dann vor 100 Jahren hat man so unglaublich anders über die Vielfalt der Menschen gedacht als heute, also am Topstand der Wissenschaft. Das waren nicht irgendwelche verblendeten Wissenschaftler, die irgendwie über große Unterschiede zwischen Rassen geredet haben, sondern man dachte, die Unterschiede zwischen Menschen wären sehr, sehr groß, je nach ihrer Hautfarbe. Das hat sich sehr geändert.
Wann fängt Ihrer Meinung nach das so richtig anzuziehen mit dem Rassismusbegriff und Rassebegriff?
Also ich glaube, die erste Aussage, zu der ich mich durchringen kann, ist, dass ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass Darwin bedeutende Grundlagen geliefert hat für Rassentheorien. Und seine Aussicht auf die Welt und auch wie wir als Menschen insgesamt zueinander im Verhältnis stehen, also unser Zusammenhang als Menschen, waren auf jeden Fall welche, die ich diese Aussicht würde ich als problematisch darstellen. Und das würde ich als eine ertragreiche Basis, um darauf sozusagen Differenzierung herzustellen, die dann schwierig werden. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie darauf bestehen, ihn jetzt einen Rassist nennen zu wollen.
Mit Differenzierung meinen Sie, dass man darauf jetzt Unterschiede aufbaut, die man dann politisch aufheizen kann oder ideologisch aufheizen kann?
Genau, Charakterisierung. Also davon auszugehen, dass es möglich ist, Menschen, also über den Zustand von Menschen zu sprechen und die in Kategorien einzupressen und dann sozusagen Wissen über sie zu erzeugen, wie sie sind und was sie können und wonach die streben. Und das hat sich auf jeden Fall als problematisch und folgenreich erwiesen.
Aber dafür braucht man ja 0,0 Darwin dazu. Also es gibt ja viele, auch in der Eugenikbewegung in den 30ern, die Evolutionstheorie von Darwin abgelehnt haben, aber extreme Rassisten waren. Also man braucht kein Darwin, um Rassismus zu erzeugen.
Okay, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, dass es auch ohne Darwin geht. Also Rassentheorien gehen ohne Darwin. Aber das war ja eine Zeitepoche, in der es ganz stark um Ausbeutungsverhältnisse ging. Also jetzt, es ging darum zu legitimieren, wie bei knappen Ressourcen überhaupt verteilt werden können. Nicht nur entlang von Rassismus, sondern auch entlang von Geschlecht zum Beispiel. Mhm. Insofern war er zufällig oder wie auch immer man das nennen möchte, war er trotzdem zentral für diese Legitimierung von Ausbeutungsverhältnissen. Also wie, wer kommt voran und wie man vorankommen kann, legitim.
Das Stichwort ist Legitimierung. Man kann schon sagen, mit Darwin hat die Biologisierung begonnen. Alles wurde biologisiert. Damit hat er eine Art wissenschaftliches Fundament geschaffen, auf dem das andere aufbauen konnte. Eben die Rechtfertigung durch Erklärung, indem man sagen konnte, das sind unterschiedliche Rassen. Da kann ich sagen, ein Schäferhund ist mir mehr wert als sonst eine andere Rasse. Ich kann da eine Wertung einführen. Und wenn ich dann noch sage, dieses ist durch einen natürlich verstehbaren Prozess entstanden, dann ist der Weg nicht mehr weit, das zu extrapolieren. Und man darf ja die politische Lage im 19. Jahrhundert nicht vergessen. Die Welt war von Europa kolonialisiert. In Südamerika, wo Darwin gereist ist, gab es auch schon freie Länder. Mhm. Aber die Welt war kolonialisiert, Urvölker waren vernichtet worden, wurden unterdrückt. Und jede wissenschaftliche Erklärung, harte wissenschaftliche Erklärung, kam natürlich gerade recht.
Wo würden Sie ihn denn selber sehen? Ist er eher einer von den Aufklärern, die sagt, die sagen, hört auf mit dem Rassismus, das ist eine irrige Idee? Oder ist er eher einer von denen, die mehr oder weniger bewusst Vorschub geleistet haben?
Ich würde denken, das war ihm vielleicht gleichgültiger, als wir jetzt das diskutieren. Darwin war Biologe und an der Stelle hat er ja auch nicht auf einem harten Fundament gearbeitet, sondern spekuliert. Der ist gereist wie wir. Der war ja auch kein Anthropologe oder Ethnologe. Der ist gereist wie wir und hat Unterschiede gesehen und man sieht das in seinen Tagebüchern und hat dann sich so seine Gedanken gemacht. Die Unterschiede sind ja augenfällig und wenn man dann noch in kulturelle Unterschiede gerät, die Feuerländer lebten auf Kanus mit einem offenen Feuer, nackt, dann kann man daraus seine Schlüsse ziehen. Und das ist übrigens interessant. Wir feiern ja in diesem Jahr eigentlich Entstehung der Arten, 150 Jahre, aber die Abstammung des Menschen, das Menschenbuch Darwins von 1871, das behandelt ja diese ganzen Themen.
Das behandelt das auch explizit.
Und in diesem Buch steht sehr viel mehr Spekulation, Behauptung. Und dieses Buch, wenn man es genau liest, gibt schon die eine oder andere Basis für das, was wir heute Sozialdarwinismus nennen.
Ja, also ich würde das etwas anders zugreifen auf diese Frage, weil für mich ist es immer wichtig, wenn Wissen produziert ist und Wissen legitimiert wird als Wissenschaft, nicht nur das, was produziert ist, zu lesen, sondern eben halt die Kulisse der Auseinandersetzung. Mhm. Und wenn ich mir die Biografie von Darwin angucke und gucke, dass er eigentlich mit Zerbrechlichkeit immer gekämpft hat und irgendwann eine chronische Krankheit hatte und dann sein ältestes Kind, die Tochter, verloren hatte und dann darüber schreibt, über dieses Fortbestand und wie wir uns weiterentwickeln und wie Selektion passiert, dann ist das für mich eigentlich was sehr Paradoxes. Ich kann das nicht dem enthoben, weil Sie meinten, ihm wäre es unter Umständen egal. Ich glaube, es kann ihm ja nicht egal gewesen sein. Er lebte ja eingebettet in diesen Umständen.
Die Rassenfrage im Sinne von Wertung, wer ist nun besser oder schlechter, er war nicht so ein Werter, er hat eher versucht, das zu verwissenschaftlichen. Er hat dann gesagt, als würde man aus einem kleinen Hund dann vielleicht einen größeren ziehen, die Wilden, wie er sie auch genannt hat, müssten durch viele Generationen, könnten sie auch auf unseren Entwicklungsstand gebracht werden. Insofern hat er da einen anderen Maßstab angelegt, als wir ihn überhaupt uns vorstellen können. Okay. So als seien die Europäer aus etwas hervorgegangen, was mal Afrikaner waren und davor kamen dann irgendwann die menschenaffenähnlichen gemeinsamen Vorfahren. Aber so ist die Welt natürlich.
Aber um das ganz kurz zu fassen, glaube ich, dass meine Frage ist, wo seine Platzierung ist in diesem Gebilde. Egal, ob er es auf Rasse bezogen hat oder worauf er es bezogen hat, dass Entwicklungen notwendig sind, um robuster zu werden. Mhm. Er war ja selber nicht robust. Also wo
und
steht er in dem
Cousine
Gebilde?
Geheiratet, nicht?
Meine, das hat er, glaube ich, auch dann als Fehler eingesehen.
Da würde ich gerne Herrn Ehnert zuhören, Survival of the Fittest. Wird ja meist als Überleben der Stärksten übersetzt, was ja falsch ist. Sind ja eigentlich die Angepassten. Was ja aber vom Wortsinn her eigentlich genau das Entgegengesetzte ist. Was ist denn da genau mit gemeint?
Also nur das Survival of the Fittest hat ja keine Aussage. Das ist ja eine Tautologie, weil die überleben sind, die überleben, macht nicht viel Sinn. Was Darwin gemeint hat, ist also der entscheidende Punkt, dass die natürliche Selektion der Mechanismus ist, der sozusagen das Überleben ermöglicht. Ne? Also Variation wird zufällig gebildet, ist nicht zielgerichtet und dann werden die überleben, die eben am besten angepasst sind. Mhm. Und es kann sein, wenn ich die Giraffe als Beispiel, die Giraffen, die einen längeren Hals haben und an höhere Blätter kommen, das sind die im Schnitt, man redet ja dann in den meisten Fällen von ein paar mehr Nachkommen, die im Schnitt eben ein paar mehr Nachkommen haben und dann über tausende von Jahren die Hälse der Giraffen länger werden, okay, um bei diesem Beispiel zu bleiben.
Danke. Dann kommen wir nochmal sozusagen zur Evolution der Evolutionstheorie zurück. In den Grundzügen hatte sie nämlich der vorsokratische Philosoph und Naturforscher Anaximander formuliert, der ungefähr 610 vor Christus geboren wurde. Ihm war nämlich aufgefallen, dass Menschen im Unterschied zu Tieren sehr lange brauchen, bis sie sich vollständig entwickelt haben. Also haben sie sich aus Tieren entwickelt, folgerte er, und sind mit ihnen verwandt, zumal laut Anaximander alle Lebewesen aus dem Meer stammen. In gewisser Weise läuft die weitere Entwicklung, die Evolution der Evolutionstheorie, scheinbar zielgerichtet auf Darwin zu. Vorläufer wie Goethe, Kant, Lamarck und andere nehmen manche seiner Gedanken vorweg. Denker wie und Forscher wie Haeckel oder Nietzsche bauen darauf auf. Auf eine Entdeckung aber läuft nach Darwin alles zu, dass alles durch einen universellen Code des Lebens verbunden ist. Von Darwin bis heute die Evolutionstheorie und ihre Station im Kurzdurchlauf.
Tausende Präparate, Proben und Fossilien sammelte Charles Darwin auf seiner Weltreise. Das 19. Jahrhundert war geprägt von einer grenzenlosen Sammelwut. Die Natur wurde dokumentiert, vermessen und katalogisiert. Evolutionsforschung hieß, die Morphologie der Organismen zu vergleichen und daraus Stammbäume zu entwickeln. Die Evolutionstheorie basierte auf der Beobachtung, dass es innerhalb einer Art zu Variationen kommt, aus denen sich bei bestimmten Umweltverhältnissen neue Arten entwickeln. Aber wie entstanden solche Variationen? Die Arbeitsmethoden der noch jungen Biologie reichten dafür nicht aus. Der Blick durchs Mikroskop konnte keine Antwort finden. Noch herrschte die Überzeugung, dass erworbene Eigenschaften weitervererbt werden.
Die fünf Theorien, die Charles Darwin in seinem großartigen Artenbuch formuliert hat, sind im Prinzip korrekt, aber in vielen Details falsch. Und unser modernes Bild von der Evolution der Organismen geht weit über Darwin hinaus. Und immer wieder das Wort Darwinismus einzubenutzen, ist schon völlig widersinnig. Das ist 1900.
Zwar waren um 1900 die Fortpflanzungsmechanismen bekannt, aber der wirkliche Schlüssel für die Evolution lag auf molekularer Ebene. Den ersten Schritt in die richtige Richtung machte Gregor Mendel, als er Mitte des 19. Jahrhunderts die nach ihm benannten Vererbungsregeln entdeckte. Von dort aus war es dann noch ein langer Weg, bis Evolutionsmechanismen wie Mutation bei der DNA-Kopierung oder Gentransfer entdeckt wurden. Auch heute wird noch an Stammbäumen wie dem der Käfer durch morphologische Vergleiche geforscht, allerdings mit Elektronenmikroskop und 3D-Computermodellen. Mitte des 20. Jahrhunderts entstand die synthetische Evolutionstheorie. Zellforschung, Genetik und Populationsbiologie kamen hinzu. Die molekularen Mechanismen der genetischen Variabilität sind heute weitgehend entschlüsselt. Diverse Stammbäume mussten umgeschrieben werden.
Wir erforschen zum Beispiel Evolutionsprozesse fast nur noch auf Grundlage von Gensequenzanalysen. Polymerase-Kettenreaktion, Sequenzanalysen, Stammbaumrekonstruktion. Charles Darwin hat davon überhaupt keine Ahnung gehabt. Und die Leute verwechseln immer Darwins klassische Thesen mit dem, was wir heute in der Evolutionsforschung betreiben. Und das hat wenig miteinander zu tun.
So konnten unlängst Forscher ein Rätsel lösen, das bereits Darwin schlaflose Nächte bereitet hatte. Woraus entwickelte sich das Auge? Sie fanden über den molekularen Fingerabdruck die Vorläuferzellen im Gehirn eines urtümlichen Ringelwurms, der zwei Lichtsinneszellen besitzt. Alle in der Natur existierenden Augen gehen auf diese Zellen zurück. Letztendlich konnte die Molekulargenetik auch bestätigen, was bereits im 19. Jahrhundert durch morphologische Vergleiche erkannt wurde. Schimpanse und Mensch haben einen gemeinsamen Vorfahren.
Für manche ist das merkwürdigerweise immer noch ein Schlag ins Gesicht. Sie und ich, wir halten uns für was Besonderes, sind aber im Grunde eine Affenart. Das heißt allerdings nicht, dass sie persönlich Affen in ihrem Stammbaum haben, denn Vorfahren der Menschen sind immer wieder Menschen. Was es gibt, sind jedoch Übergänge und Überlappungen, im buchstäblichen Wortsinn Familienähnlichkeiten. Und der Evolutionsbiologe und Affenforscher Volker Sommer, der ja vor kurzem hier zu Gast war, formulierte das so: Vor ein paar Millionen Jahren gab es bekanntlich noch keine Menschen, sondern nur Vorfahren von heutigen Menschen, andere Tiere, mit denen wir unsere Geschichte teilen. Das ist alles. Es hat sich eben gezeigt, dass morphologische und genetische Untersuchungen doch nicht weit voneinander entfernt landen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken, Herr Neffe, auf Darwin. Wir haben gesehen eben den Schub, den die molekulare Evolutionsbiologie gemacht hat. Was ist von Darwin geblieben und was müssen wir sagen, naja, können wir eher vergessen, hat er sich geirrt?
Große Frage, ich versuche es mal kurz zu machen. Erstmal hat Darwin ja dem Leben eine Geschichte gegeben. Er hat die Biologie historisiert, ganz wichtig. Er hat die Theorie der gemeinsamen Abstammung, wir alle stammen von einem Ursprung ab, entwickelt, wird auch für immer Darwin bleiben. Die Wandelbarkeit der Arten, Arten können sich verändern, mit einem plausiblen Mechanismus versehen, wird auch in 1000 Jahren noch mit dem Namen Darwin verbunden sein. Der Mechanismus selbst, die natürliche Auslese, wurde schon zu Darwins Zeiten viel kritisiert und auch relativiert. Darwin hat auch selbst gesagt, wahrscheinlich gibt es da andere Dinge. Inzwischen wissen wir, dass er ein bisschen mehr so das Hintergrundrauschen der Evolution ist. Das kann schon zu Veränderungen führen. Aber für die richtig großen Sprünge von, ich sage es jetzt mal, doch wertend niederen zu höheren Wesen, braucht es ganz andere Mechanismen. Ich will nur ein Stichwort nennen, springende Gene. Ganze Chromosomen können ergänzt, umgebaut, verdoppelt werden. Also da gibt es Mechanismen, von denen konnte Darwin nichts wissen. Und für ihn, sein Baby, seine große Entdeckung, die natürliche Auslese, ist so ein bisschen geschrumpft.
Also wir haben vor kurzem in der Arbeit Darwin nochmal gelesen und dann ist man einerseits sehr erstaunt, wie nah es noch an den Problemen ist, die uns jetzt heute beschäftigen. Aber natürlich vor 150 Jahren hat Darwin sicherlich sehr, sehr anders über die Dinge nachgedacht, wie auch im Film zu sehen war. Er hatte keine Ahnung, wie Genetik funktioniert, wie Vererbung funktioniert. Und er hat vielleicht einen Grund, der sicherlich anders war, hat über sehr, sehr, sehr kleine, minimale Veränderungen gedacht, die sozusagen kontinuierlich aufeinander aufbauen. Man denkt heute, dass zumindest in manchen Prozessen, wie gerade angedeutet, sprunghaftere, größere Änderungen in kürzeren geologischen Zeiträumen mal vorkommen können, wohingegen andererseits auch über ganz lange evolutionäre Zeiträume Dinge gleich bleiben.
Wir haben ja,
aber das Fundament, auf dem die Evolution heute steht, ist sicherlich noch fest auf Darwin gebaut. Und damit ist er viel aktueller als viele andere Forscher, die vor 150 Jahren was geschrieben haben.
Es gab gerade vor ein paar Tagen einen Film über Epigenetik, der gezeigt hat, also wie massiv von einer Generation auf die nächste Essen einfach unsere nächsten Generationen bestimmt. Also das ist ja dann sozusagen sehr im Sinne von Darwin.
Das wäre, also nachdem er ja nicht wusste, das überrascht uns heute, weil wir sozusagen, weil Epigenetik anders funktioniert als Genetik. Ihn hätte das damals nicht überrascht. Er hat hat sicherlich auch so Lamarckschen Vererbungsprozessen eine mögliche Rolle zugewiesen. Ihn hätte das sicherlich weniger überrascht, ja.
Ist er in Ihrer Disziplin eher so ein Kampfbegriff?
Kampfbegriff würde ich, glaube ich, nicht sagen. Also ich glaube, wir beißen uns schon die Zähne an den Naturwissenschaften insgesamt aus, in den Disziplinen, in denen ich zu Hause bin, Gender Studies und Erziehungswissenschaften. Da ist immer die Frage, dass es Beweise gibt, die als unerschütterlich gelten und es geht darum, sozusagen diese Unerschütterlichkeit wegzunehmen. Mhm. Und wenn ich mir ein Thema angucke, wie die genetische Innovation zum Beispiel, dann ist das für mich die Frage, ob das wirklich so funktioniert oder so evident ist, wie es klingt. Also es klingt so, dass Menschen quasi sich streuen und neue Varianten bilden und dadurch robuster sind. Aber letztendlich heißt das, dass die Welt von Bakterien eigentlich dann irgendwann beherrscht werden müsste, weil die mehr streuen, mehr zu Varianz
und robuster sind.
Ah ja, okay. Die Welt wird bereits von Bakterien beherrscht. Ja. Insofern muss man wahrscheinlich über Herrschaftsmuster und Herrschaftstheorien noch mal neu diskutieren.
In unserer Runde einige Kilo kommen da zusammen.
Ja, das kann natürlich sein. Aber es ist für mich einfach die Frage, wie also es klang nach was sehr Bahnbrechendem, was für Menschen von einem unheimlichen Wert ist. Aber wenn es dann wirklich schon so widersprüchlich ist, dann ist immer wieder die Frage, wie was das für eine Aussage, was für eine Aussagekraft dahinter steckt. Also das ist eher das, woran ich ein bisschen verzweifle an dieser Erklärungskraft oder diese Gewissheiten, manchmal in Naturwissenschaften.
Man muss ja damals die Alternative sehen. Da war die Erklärung die Bibel, die Schöpfungsgeschichte.
Okay, gut, keine gute Alternative, das stimmt.
Und Darwin hat dann natürlich doch eine ziemliche Revolution losgetreten, indem er gesagt hat, es hat nicht einen Schöpfer die unterschiedlichen Arten, so wie sie sind, auf die Welt gesetzt, was ja auch bei Gott gesagt eine Zumutung ist. Man muss sich vorstellen, der gute Mann, Gott war ja ein Mann, soll sich um 600.000 Rüsselkäfer gekümmert haben, unterschiedlich, und die alle einzeln erfunden. Das ist ja Quatsch. Wenn man einen Gott einsetzt, auch in Darwins Sinn, dann steht der höher. Dann hat er auch den Evolutionsprozess geschaffen.
Mhm, gut, aber das ist dann eigentlich ein sehr komplexes Verhältnis. Genau. Weil abgesehen von diesem Gott ist tot Geschichte, die irgendwie mit der Aufklärung aufgekommen ist, war auch so ein Stück die Auslieferung an die Natur. Mhm. Und dafür ist, glaube ich, Darwin auch paradigmatisch, dass er sowas wie eine Erforschung von dem Lebendigen und letztendlich eine Naturbeherrschung, dass er dafür auch zentral steht. Was ja immer noch widersprüchlich ist.
Ich persönlich sehe es eher so, dass Darwin sozusagen uns wieder in die Biologie zurückgeholt hat, statt völlig abzuheben als Kulturwesen.
Aber er hat schon das Programm für heutige Forscher geschrieben.
Absolut.
Da setzt das Programm an, das er ausführt im Institut.
Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Schnitt, was Darwin angeht, und nähern uns dem Begriff der Rasse, weil das ist ja eigentlich unser Thema, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Also vergessen wir Darwin, kurz jedenfalls, und konzentrieren uns auf das, was wir...
Ein blinder Fleck. Wir sprachen gerade was von Darwin, was vielleicht nicht mehr ganz so gilt. Das ist einer der Punkte, sein Menschenbild.
Richtig, was sich massiv geändert hat.
Ja.
Also, Darwin weg, und mal gucken, was wir inzwischen durch die Forschung der Paläoanthropologen oder Genetiker über die Herkunft des Menschen wissen. In den letzten 2 Jahren gab es ja einige bahnbrechende Untersuchungen, die eines immer klarer belegt haben. Es gibt zwar mehrere Entwicklungsformen und Entwicklungsschübe in der Geschichte der Menschen, aber es gibt nur eine Wurzel, eine Region der Entstehung, Afrika. Wir alle, gleich wie wir heute aussehen, stammen von dort. Und von dort aus zogen auch unsere Urahnen weiter. Genau das ist es, was wir Geschichte nennen. Und dazu gehört die Migration ebenso wie das parallele Leben der Neandertaler und des Homo sapiens oder die Bedeutung der Seidenstraße zum Beispiel. Seit Science 2008 2 genetische Untersuchungen veröffentlichte, die die Entwicklung des Menschen rund 7000 Generationen über den ganzen Erdball nachzeichnete, ist eins klar, die Out-of-Africa-These, die stimmt.
Die Menschheit stammt von einer einzigen Population in Südafrika ab, glaubt man heute. Vor rund 60.000 Jahren begaben sich Teile dieser Urbevölkerung auf Wanderschaft. Zuerst zogen sie in den Nahen Osten und von dort weiter nach Europa und Asien. Einer der ersten, dem es gelang, diese Hypothese zu untermauern, war der italienische Populationsgenetiker Luigi Cavalli Sforza. Er prägte den Begriff der genetischen Distanz. Wenn Völker geografisch voneinander isoliert leben, dann vergrößern sich ihre genetischen Unterschiede. Um diese Unterschiede zu beschreiben, muss es aber einen gemeinsamen Ursprung geben.
Die Afrikaner sind die ersten modernen Menschen. Alle anderen Menschengruppen stammen von diesen Urafrikanern ab. Wenn das zutrifft, dann muss uns das Genmaterial aller Menschen immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Natürlich müssen wir dazu sehr viele Gene vergleichen, sonst können wir nicht genau die gleiche Geschichte finden. Ein einzelnes Gen hat vielleicht eine ganz spezielle Geschichte, aber wenn wir viele Gene vergleichen und einen Mittelwert errechnen, dann sollten wir immer die gleiche Geschichte finden, egal welche Gene wir ausgewählt haben.
Da immer nur wenige Menschen von einem Siedlungsraum zum nächsten weiterwanderten, verkleinerte sich die genetische Variabilität von Mal zu Mal. Man spricht von einem genetischen Flaschenhals.
In diesem Fall ist eine sehr kleine Gruppe von Homo sapiens aus Afrika selber herausgegangen. Also wir reden hier von Hunderten. Das heißt, dass wenn wir vorher eine große Population hatten, jetzt plötzlich sehr wenige Individuen haben und dementsprechend die Variabilität oder der Genpool sehr stark verkleinert ist. Das heißt also, dass Mutationen, die vielleicht sehr wenig vertreten waren in einer Population, plötzlich einer höheren Frequenz vorkommen. Oder auch, dass Mutationen, die neu entstehen, das ist ja ein laufender Prozess, dass diese Mutationen einer höheren Frequenz vorkommen.
Die ersten Europäer kamen vor 40.000 Jahren aus dem Nahen Osten und siedelten sich in der Toskana an. Sie hatten noch eine schwarze Hautfarbe. Die bleiche Haut entstand erst vor rund 6.000 Jahren. In dieser Zeit entwickelte sich in Europa der Ackerbau. Dank einer weiteren Genmutation konnte der Europäer dann auch Laktose vertragen, also Milch verdauen. Ein bedeutender Überlebensvorteil. Erwiesen ist, dass es in Europa verschiedene Paarungen mit anderen Hominidenarten gab. Ihnen verdankt der moderne Mensch das Mikrocephalin-Gen, das für die Hirnentwicklung wichtig ist. Während der Wanderungen führten Mutationen zu charakteristischen Varianten im Erbgut. An ihnen kann man noch heute die Hauptlinien im Stammbaum der Menschheit ablesen. Vergleicht man den Genpool verschiedener Populationen, wird der Begriff der Rasse jedoch hinfällig.
Die Variabilität, die wir haben innerhalb des menschlichen Genpools, ist zwischen den Europäern, Afrikanern, Australiern die gleiche. Es sind nur sehr, sehr geringe Unterschiede, die jetzt dann ausmachen, dass wir eine weiße Hautfarbe oder eine schwarze Hautfarbe haben. Und das ist eben ein sehr bekanntes Beispiel, oder wo man das dann mit zeigen kann, ist zum Beispiel, dass eben Japaner, die Variabilität innerhalb von Japanern zum Beispiel, der Bevölkerung, kann größer sein, wenn wir jetzt eben zwei Individuen einfach da rausnehmen und sie mit einem Australier vergleichen, kann es sein, dass der Japaner, den wir betrachten, ähnlicher zu dem Australier ist als zu dem Japaner selber.
Nach Europa eroberte der Homo sapiens Asien, Australien und die pazifischen Inseln. Zuletzt erreichte er den amerikanischen Kontinent. Die amerikanischen Indianer sind also Nachfahren indigener Völker Sibiriens. Heute kennt man insgesamt 31 Aufspaltungen der menschlichen Entwicklungslinie. Mithilfe moderner Analyseverfahren lässt sich die Wanderkarte der Menschheit immer genauer bestimmen. Inzwischen kann die genetische Ahnenforschung in manchen Regionen schon Verwandtschaftsbeziehungen auf einen Radius von 300 bis 400 Kilometer eingrenzen. Dennoch müssen sich die Forscher beeilen. Da sich die Populationen immer mehr vermischen, wird es immer schwieriger, Erbgut von indigenen Völkern zu ermitteln. Die Spuren im genetischen Geschichtsbuch verwischen.
Ja, und was das Verwischen der Spuren in Richtung Zukunft, aber eben auch in Richtung Vergangenheit bedeutet, insbesondere für einen Vertreter des in unseren Augen ja abhängigen Kontinents Afrika, sagt ihm jetzt Bethwel Kiplagat, mit dem ich in Nigeria sprechen konnte. Er gehört zu den führenden Politikern Afrikas, ist Gründer der afrikanischen Friedensbewegung und gehört zum Kreis derjenigen, die in internationalen Konflikten vermitteln und die Qualität afrikanischer Regierungen überwachen.
Wir haben dieser Tage über einen Durchbruch in der genetischen Forschung gelesen und wie Genetiker heute denken. Die Menschen, die heute die gesamte Erde bevölkern, stammen ursprünglich aus Afrika. Das ist ihre Heimat. Dort sind ihre Vorfahren. Was wir also tun, ist, uns um die Heimat der Vorfahren der Europäer und der Vorfahren der Asiaten zu kümmern. Das ist unsere Heimat. Das ist es, was wir gemeinsam haben. Ich habe mein eigenes genetisches Material untersuchen lassen und sie sagten mir, du bist verwandt mit einigen Leuten in Griechenland, in Italien. Ich weiß gar nicht, wo genau. Und das finde ich so aufregend. Und wirklich, wir schauen nicht mehr auf deine Hautfarbe, wir schauen nicht mehr auf dein Haar, wir schauen nicht auf deine Größe, denn ganz tief drinnen haben wir, wenn ich dich und mich untersuche, gemeinsame genetische Merkmale von einem gemeinsamen Vorfahren. Wer ist dieser Vorfahre? Er kam aus Afrika.
Und viele sagen ja zu Recht, dass Out of Africa wirklich eine großartige Perspektive ist, weil es nun erstmals aufgrund naturwissenschaftlicher und nicht aufgrund umständlicher philosophischer oder moralischer Argumentation klar ist, wir alle gehören einer Art an, sind also irgendwie alle eins. Nun bin ich ein wenig verwirrt, Herr Ehnert. Sie müssen mir jetzt mal ein bisschen helfen. Also wir haben durch Cavalli-Sforza auf der einen Seite gelernt, der genetische Unterschied zwischen mir und meinem Nachbarn kann größer sein als der zwischen mir, sagen wir, und Ihnen oder einem Inder. Andererseits ergab gerade eine bei Nature veröffentlichte Studie, dass ich anhand von einer Genanalyse im Grunde genommen eine Karte Europas zeichnen kann und genau sagen kann, also du kommst eher aus Süditalien, du kommst aus Nordfrankreich. Das widerspricht sich doch eigentlich.
Ja, anscheinend schon, das stimmt. Aber es tut's nicht, weil der größte Einfluss hat sozusagen unsere gemeinsame afrikanische Geschichte. Also ein gemeinsamer Vorfahre von einem Erbstück irgendwo in unserem Genom zwischen Ihnen und mir liegt im Durchschnitt 500.000 Jahre zurück. Jetzt sind wir aber erst vor 50.000 Jahren aus Afrika raus. Das heißt, der Großteil unserer gemeinsamen genetischen Vergangenheit liegt in Afrika, als alle modernen Menschen oder damals noch nicht modernen Menschen in Afrika gelebt haben. Die letzten 50.000 Jahre haben natürlich auch viel weniger, aber auch genetische Spuren hinterlassen. Und die kann ich dann dazu nutzen, um rauszufinden, mit ziemlich viel Aufwand natürlich, wenn ich viele Marker angucke, ob ich jetzt eher sozusagen aus dem Norden Europas komme oder aus dem Süden oder Osten oder Westen.
Okay, das heißt, ich schmeiße sozusagen das Gesamtbild, nämlich unsere Einheit, das schmeiße ich weg und stürze mich jetzt auf die wenigen Marker, die mich also unterscheiden.
Genau, so wie zwischen mir und meinem Bruder oder meiner Schwester besteht 50% Gleichheit, weil die Hälfte des Erbguts haben wir direkt von Mutter oder Vater. Und die andere Hälfte, da sind wir so verwandt wie Sie und ich.
Das löst aber noch nicht die Frage, wenn ich jetzt also feststelle, also wir haben jetzt mehr Differenzen. Also ich weiß nicht, Sie kommen aus Nordsibirien, ich käme aus, Süditalien oder so. Da ist ja die Frage, gut, das ist eine kleine Varianz, aber wer sagt mir, ab wann diese Varianz jetzt auf einmal eine Bedeutung hat, also im Sinne von dem, was man früher als Rasse diskutiert hat.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, eine Schlussfolgerung daraus ist, dadurch, dass die meiste genetische Variation allen Menschen gleichmäßig zuteil ist, ist, dass das Individuum zählt. Zum Beispiel für ein Krankheitsrisiko entscheidet nicht so sehr, woher ich komme, welche Hautfarbe ich habe, sondern man muss sich darauf fokussieren, welche individuellen Risikofaktoren, auch genetische Risikofaktoren man vielleicht hat. Okay. Das ist eine Lehre daraus. Und die andere ist im Vergleich, also wenn man das jetzt vergleicht, die Ähnlichkeit, die genetische innerhalb aller modernen lebenden Menschen, dann ist die eher sehr hoch, wenn man das vergleicht zu Schimpansen oder anderen Menschenaffenarten. Das heißt, der Mensch an sich ist eher eine kleine Familie. Eben weil wir vor relativ kurzer Zeit der moderne Mensch in Afrika entstanden ist, wo er, soweit man weiß, auch schon alle spezifischen Fähigkeiten hatte, die uns auszeichnen. Unsere Kulturfähigkeit, unsere Sprachfähigkeit. Das ist alles, wie man heute weiß, in Afrika entstanden. Und der Rest sind ein paar Afrikaner im Exil, die sonst wo leben.
Kommentare?
Ich finde das ein sehr spannender Gedanke, weil eigentlich glaube ich, dass es nicht die Frage ist zwischen Gleichheit oder Differenz, sondern eigentlich ein Wechselspiel, ein Zusammenspiel von Gleichheit und Differenz. Also ich würde jetzt diese monogenetische Erklärung jetzt nicht dahernehmen, um zu sagen, wir sind jetzt alle gleich, also um eine Angleichung anzustreben. Das ist jetzt nicht mein Ziel, sondern eher um zu sagen, dass im Prinzip, was Cavalli-Swartzers Arbeiten für mich faszinierend machen, ist, dass paradoxe Zusammenhänge zutage gefordert worden sind. Also dass im Prinzip, wenn ich Sie jetzt verstanden haben, aus einer anderen Disziplin kommt und irgendwie jetzt nicht so gewaschen in diesen Gewässern der genetischen Geschichten, würde ich eher denken, dass es Schnittmengen gibt. Also es gibt bestimmte Schnittmengen, die das eben halt bestimmen, dass wenn Sie aus Süditalien kommen, dass jemand anders aus Süditalien irgendwie zu Ihnen zugeordnet werden kann. Aber dass genauso sowas entstehen kann, wie dass Sie mit einer Person aus, was weiß ich, China oder so eine größere Gemeinsamkeit haben, als mit einer anderen Person aus einer anderen Region, aus Italien oder so. Genau. Das heißt sozusagen, verschiedene Schnittmengen sind, die in einem Streuungsverhältnis und in einem paradoxen Zusammenhang entstehen. Und das finde ich spannend, dass es um ein Gleichgewicht oder dass es darum geht, sozusagen diese Schnittmengen zu explorieren und zu gucken in minutiöser Arbeit, was sagen die aus, anstatt auf die Differenzen oder auf die Gleichheiten zu fokussieren. Weil bisher das, was die Charakterisierung, also die Rassencharakterisierung und Geschlechtscharaktere gemacht haben, ist, eine kleine Differenz hervorzuheben und die bedeutend zu machen. Das war ja Ihre Frage. Also die aufzuladen und die im Bewertungsmuster sozusagen zu konservieren. Und dieser Gedanke gibt das her, das komplett neu aufzuwühlen, zu sagen, irgendwie gucken wir uns die verschiedenen Schnittmengen und die Unordnung in den Schnittmengen an und nicht die Ordnungsbegriffe. Rasse ist ja ein Ordnungsbegriff.
Ja. Also diese Kategorisierung ist sicherlich, was die genetische Vielfalt angeht, absolut falsch, weil eben das Individuum viel stärker sozusagen den Einfluss hat als die irgendwelche gearteten Gruppen, die man dann ja auch noch willkürlich zieht.
Jetzt müssen wir noch eine zweite Frage beantworten, die mich nämlich auch quält. Und die hängt genau damit zusammen. Das irritiert mich. Also wir haben sozusagen diesen Gesamtgenpool gehabt, dann hat ein Teil, relativ kleine Gruppe, also wir sagen irgendwie ein paar hundert Gene sozusagen, aber es können ein paar zigtausend Menschen oder Vormenschen gewesen sein. Die machen sich auf, dann teilen die sich wieder und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen lässt die Auswahl aus dem Gesamtgenpool immer mehr nach. Und es gibt Leute, das habe ich unlängst wieder gelesen, die sagen, naja, wenn ihr den komplettesten Genpool sucht, den habt ihr nach wie vor in Afrika.
Ja, also das ist ganz klar, die genetische Variation ist am höchsten in Afrika. Das heißt, die meisten verschiedenen genetischen Varianten existieren auch heute noch in Afrika. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie einzusehen, ne? Wenn in Afrika der moderne Mensch entstanden ist und dann ein Teil davon und damit auch ein Teil der genetischen Variation aus Afrika vor 50.000 Jahren ausgewandert ist nach Europa und Asien, naja, dann ist sozusagen der Teil, der auswandert, natürlich nur ein Subteil von dem aus Afrika.
Aber dann liegt es doch geradezu in der Logik der, der biologischen Entwicklung des Menschen, dass ich sagen muss, okay, wenn ich diese abgeteilten Genpools, also die Nordamerikaner und die Asiaten und weiß der Kuckuck habe, dass die sich eigentlich wieder mit dem ursprünglichen Genpool, nämlich Afrika, vermischen müssen, damit insgesamt sozusagen für die Gesamtspezies die breiteste Verteilung von den Möglichkeiten aus dem Genpool da sind.
Ja, wer sich da vermischen muss oder nicht, ist sicherlich...
Gibt ich weiß, dass es heikel ist, das zu sagen, aber...
Ich glaube, es gibt keine größeren Notwendigkeiten, dass sich bestimmte mit bestimmten mischen oder nicht mischen müssen. Unsere genetische Vielfalt ist groß genug, dass sozusagen alles so funktioniert, ohne dass man sich darüber größere Sorgen machen muss. Selbst wenn man Cousinen ersten Grades heiratet, ist
das genetisch kein Problem. Das war nämlich das, was mich irritiert hat, dass ich gelesen habe, naja, klar, wenn es darum geht, sagen wir mal, in Zukunft irgendwelchen Krankheiten zu begegnen, dann ist die Möglichkeit, es sei denn, wir greifen jetzt selber mit Gentechnik und Impfungen und so weiter ein, das ist aber eine kulturelle Technik, auf der biologischen Ebene findest du da am meisten Möglichkeiten in Afrika.
Ja, also die genetische Variation, die es gibt, ist am größten in Afrika. Das heißt, wenn man da nach genetischer Variation sucht, findet man da am meisten. Ja.
Aber es geht ja um eine ganz andere Frage. Der Rassismus, der moderne wissenschaftliche Rassismus, schert sich nicht groß um die körperliche Frage, dass da irgendwelche Kenianer schneller laufen können und andere Völker kleiner sind und nie im Basketball was werden, das wird ja nicht diskutiert. Es geht doch eigentlich immer um die eine Frage, die geistige Anlage, wie Darwin das nennt. Und die Argumentation ist ja umgekehrt, dass wir auf dem Weg nach Europa irgendwas gewonnen haben, das den anderen fehlt. Ich meine, selbst James Watson, der Nobelpreisträger, Mitentdecker der DNA-Struktur, hat so argumentiert, ohne dafür auch irgendeinen Beleg vorlegen zu können. Aber da fängt ja die Semantik an, dass man sagt, die sind ja blöder. Das ist ja das Problem. Nicht, dass sie irgendwie biologische Unterschiede, die sehen wir. Da müssen wir jetzt, das finde ich auch, haben Sie ganz recht, da irgendwelche Gleichheiten zu postulieren, ist unsinnig. Aber wenn man die Genetik, die Biologie dazu anführt, zu sagen, die sind minderwertig, andere Völker sind minderwertig, nämlich geistig von ihrer Leistungsfähigkeit, dann fängt es an, ein gefährlicher Rassismus zu werden. Da sind wir aber gerade, dass man... Da gibt es sogar richtige hochwissenschaftliche Studien, The Bell Curve, ich erinnere daran, dass man wirklich versucht hat nachzuweisen, dass Schwarzafrikaner in Amerika nicht den gleichen Intelligenzquotienten haben. Da wurde aber weder die Frage, wie der IQ erhoben wird, thematisiert, noch die Bildungsfrage, die nämlich eigentlich damit untersucht worden ist, die dann wieder eine soziale Frage ist, die damit eigentlich untersucht worden ist. Das wurde ja nicht diskutiert, sondern dann genetisch interpretiert. Und da fängt es an, gefährlich zu werden.
Nehmen wir die Frage nochmal auf. Also wir haben gesagt, wir erfüllen sozusagen unser biologisches Programm, also machen uns die Gesamtnische untertan. Jetzt sind wir die ersten Lebewesen auf unserem Planeten, die aktiv sozusagen in die Steuerung unseres eigenen Erbguts eingreifen können. Was bedeutet das, ist die Frage jetzt, was bedeutet das tatsächlich für unsere Zukunft?
Was passiert mit der genetischen Vielfalt, wenn der Mensch seine eigene Evolution nicht mehr dem Zufall überlässt, sondern aktiv in sein Erbgut eingreift? Wie verändert sich die genetische Variabilität, wenn Eltern die Gene ihrer Kinder schon vor der Zeugung selektieren? Erinnern wir uns. Der erste genetische Flaschenhals entstand, als der Homo sapiens Afrika verließ. Dennoch war dieser verkleinerte Genpool stark genug, um eine Weltbevölkerung von heute 6 Milliarden Menschen auszubilden.
Wir sprechen ja auch nicht von einem extremen Flaschenhals. Das ist eben wirklich ganz, also das ist ja in Zoos haben die ja Riesenprobleme, wenn dann fast ausgestorbene Arten existieren. Wo man dann nur noch 3 oder 4 Individuen hat, dann hat man natürlich Inzuchtprobleme. Und davon sprechen wir natürlich nicht, wenn wir jetzt von dieser Out-of-Africa-Theorie sprechen. Es sind schon mehrere Hunderte gewesen, damit schon eine Variation da gewesen. Und wie gesagt, der Großteil der Variation, die in den afrikanischen Homo sapiens zu der Zeit existierte, wurde mitgenommen.
Dass es zu Veränderungen aufgrund dieses genetischen Flaschenhalses kam, belegt eine neue US-Studie, an der Steffen Schmidt beteiligt war. Verglichen wurden 10.000 Gensequenzen von 20 Amerikanern europäischer und 15 Amerikanern afrikanischer Abstammung. Dabei stellte man fest, dass Europäer eine geringere genetische Variation und mehr gesundheitsgefährdende Genmutationen besitzen als Afrikaner. Unklar bleibt, ob und wie diese Gene tatsächlich Krankheiten ausbilden.
Wichtig ist dann dazu zu sagen, das ist eine statistische Analyse von den Populationen. Das heißt also, wenn wir uns jetzt nicht nur diese neuen Allele oder Gene anschauen, also diese neuen Mutationen, sondern die Variabilität innerhalb von den Afrikanern und den Europäern, so sehen wir keine Unterschiede, ob jetzt der Afrikaner oder die afrikanischstämmigen US-Amerikaner mehr oder weniger leicht schädliche Mutationen haben im Vergleich zu Europäern. Das ist sehr wichtig zu sagen, dass eben wir sehen diesen Bottleneck-Effekt, aber dass es nicht eben wir irgendwelche Aussagen über das Individuum machen können, dass Europäer weniger fit sind als Afroamerikaner.
Der Flaschenhalseffekt führte also dazu, dass die Genvariabilität sich reduzierte und seltene Merkmale und Mutationen sich häufiger ausprägten. Die Globalisierung kehrt diesen Effekt wieder um. Sie verschmilzt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu einer einheitlichen Weltbevölkerung. Der Genpool wird homogener und ermöglicht eine bessere Anpassung an veränderte Umweltbedingungen, ein Selektionsvorteil bei Krankheiten und Seuchen. Doch muss sich der Mensch heute überhaupt noch an die Umwelt anpassen? Hat er es nicht schon geschafft, sie nach seinen Bedürfnissen zu gestalten und viele Krankheiten zu besiegen? In der Zukunft werden kulturelle Faktoren, Schönheitsideale und medizinische Vorsorge den Genpool der Menschheit viel stärker prägen als natürliche Selektion. Doch von der Entschlüsselung des menschlichen Genoms bis zu seiner aktiven Veränderung wird es noch eine Weile dauern.
Also Genetik ist natürlich ungemein kompliziert. Merkmale, die wir vielleicht jetzt sehen, wie unsere Kopfgröße oder unsere Hautfarbe oder Haarfarbe, die sind natürlich durch mehrere Gene beeinflusst. Und es ist sehr, sehr komplex, dieses System. Es gibt für viele Krankheiten, wie zum Beispiel eben Cholesterin, hohen Cholesterinlevel, wissen wir, dass nur 50% genetischen Ursprungs sind und 50% durch Umwelteinflüsse diesen Cholesterinlevel beeinflussen.
DNA-Untersuchungen an 1000 Jahre alten Skeletten in England ergaben, dass die genetische Vielfalt damals größer war als bei den heutigen Europäern. Muss die Reduktion der genetischen Variabilität also zwangsläufig schlecht sein? Wenn durch Keimbahntherapie Gene für tödliche Erbkrankheiten verschwinden, dann kann dies eigentlich nur gut sein. Doch wie steht es mit der krummen Nase? Wer bestimmt, welche Gene gut oder schlecht sind? Vielfalt wird dann auch wieder eine Frage der Kultur. Wollen wir, dass alle Frauen wie Claudia Schiffer aussehen?
Ich will's nicht, andere wollen es schon, deshalb prügeln sich manchmal Männer. Aber die spannende Frage ist ja tatsächlich die, was machen wir denn? Also wir haben gesagt, Kultur ist das, was uns sozusagen unabhängig von unserer Biologie, von der harten Verdrahtung bleibt, um uns zu verändern, um uns anzupassen. Da gibt es auch keine Unterschiede, es sei denn die durch Erziehung und so weiter. Aber könnte es nicht sein, dass in den jüngsten Schritten der Evolution tatsächlich irgendein Gen, tatsächlich Intelligenz unterschiedlich verteilt? Wir wissen es nicht, es ist eine Hypothese. Die kann man jetzt in Dienst nehmen, also indem man rassistisch sagt, naja klar, das war bei den Weißen, oder eben im Gegenteil sagt, nee, das ist bei den Schwarzen der Fall.
Also für mich eine klare Überbetonung von Biologie. Ich würde mal sagen, wenn das die Spannbreite ist, in der sich ein Mensch entwickeln kann, dann ist das die Biologie im Sinne von Genen und der Rest ist Umwelt, Wissen, Essen. Was bekommen Sie
Kultur, Essen?
Kultur, ja, die Tradition, die Weitergabe, also eher lamarckistische Weitergabe. Was kriegen wir aus der Umwelt mit? Aber auch, was der Körper mitbekommt, das sollte man nie vergessen, auch wegen dieser epigenetischen Effekte. Die frühkindliche Prägung, wie früh ein Kind einer reichen Umwelt ausgesetzt ist, ist doch viel wichtiger. Ich meine, jedes adoptierte, als Baby adoptierte Kind ist der Beweis, Darwin hat selbst solche Leute schon kennengelernt, die dann wie ein Engländer aufwachsen oder wie ein Deutscher. Ich sitze ja hier neben einer Dame, ich weiß gar nicht, wann sie aus Kenia gekommen sind, aber sie sind vielleicht den kenianischen Frauen auch irgendwie fremd, weil sie eine andere Kultur gelebt haben. Wir werden ja zu dem, was unsere Umwelt aus uns macht. Und wenn wir ein gutes Bildungsumfeld bekommen, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum irgendeine Rasse da zurückstehen sollte.
Also das ist der alte Streit natürlich, erworben oder angeboren, ja. Ist eine von den klassischen Themen auch in der Geschlechterforschung. Und da kann ich dazu sagen, dass ich eher ein dynamisches Konzept davon habe, was erworben bedeutet. Also ich habe das Gefühl, dass sagen wir anders, mein analytischer Blick geht darauf, dass Menschen nicht nur unter günstigen Bedingungen florieren, also irgendwie es zu großem bringen oder so, dass teilweise gerade Widerstände und große Widrigkeiten dazu führen können, dass Menschen Innovation entwickeln. Also sich anpassen oder Entwicklung vollziehen. Insofern würde ich eher eigentlich gegenläufig argumentieren. Dass ich glaube, dass es manchmal eben halt nicht diese Bedingungen, günstigen Bedingungen sind, die irgendwie dazu beitragen, dass, also gute Umweltbedingungen sind, die dazu beitragen, dass ein Mensch irgendwie zu einem guten Potenzial sich entfaltet, sondern teilweise, dass Hindernisse dazu gehören.
Aber Sie werden ja nicht bestreiten, dass das die meisten Menschen gar nicht können. Viele bekommen überhaupt nicht die Bildung, um jemals in einer Disziplin wie der ihren irgendwas werden zu können.
Deshalb, die haben nicht mehr. Deshalb müssen wir politisch arbeiten, unter anderem. Das ist ja eine der Quintessenzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Schöne ist, wir können uns jetzt weiter unterhalten. Sie nehmen daran leider nicht mehr teil, meine Damen und Herren. Ihnen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ihnen zu Hause danke fürs Zuschauen. Weitere Informationen, nicht zuletzt eine kleine Führung durch den Berg der neuen Darwin-Neuerscheinungen, finden Sie auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel zusammen mit den Themen, Gesprächen und Filmen der Sendung. Bei Dreisat werden wir in diesem Jahr immer wieder uns um Darwin und Evolutionstheorie kümmern. Lassen Sie sich also überraschen bei Ihrem Wissenssender. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und kommende Woche befassen wir uns dann zum Kinostart von Walküre, dem neuen Spielfilm um Graf von Stauffenberg mit Tom Cruise. Unser Thema ist dann allerdings weniger der Film, als vielmehr die Frage, was eigentlich heute und in schwierigen Zeiten geistige Führerschaft bedeutet. Und ich weiß, das ist ein Begriff, bei dem man zunächst mal zusammenzuckt, aber wir fragen trotzdem, was ist geistige Führerschaft? Kommende Woche, 21 Uhr bei Skobel.